gab nicht so diesen einen Hollywood-Moment, wo man gesagt hat, ich erinnere mich immer an den und den Patient. Deswegen musste ich unbedingt meine Anästhesie-Schmerztherapie-Residency machen. Also so war es nicht. Aber es gibt schon sehr viele prägende Tiere in der meiner Therapiegeschichte. Vor allem sind das eben die oder oft auch die alten Tiere, die schon abgeschrieben waren vielleicht oder wo der Besitzer gesagt hat, naja, der ist eben alt oder die Katze ist eben aggressiv und man hat die dann gut beraten und therapiert und die waren dann wie ausgewechselt. Das ist natürlich jetzt auch nicht immer möglich und nicht immer der Fall. Das sind schon auch ein bisschen Spitzenmomente, sage ich mal. Aber die gibt's halt schon. Das sind eben die Momente, wo man merkt, wir haben jetzt nicht einfach nur irgendwas behandelt, sondern wir haben wirklich Lebensqualität zurückgegeben. Das ist dann schon sehr befriedigend einfach.
Wettrekorder. Stimmen aus der Tiermedizin.
Sascha, wir sind hier zum ersten Mal in deinem neu gestalteten Studio.
So ist es.
Respekt, Respekt, Respekt. Ich fühle mich extrem wohl. Es ist ein bisschen warm, aber es liegt daran, dass wir die Fenster schließen müssen, weil draußen renoviert wird.
Auch das und weil heute wieder ein sehr, sehr heißer Tag ist. Ich spoiler nochmal oder verweise nochmal auf unsere Folge rund zum Hitzeschutz, die immer noch hochaktuell ist. Heute reden wir aber hier in meiner neuen Studioecke über was ganz anderes.
Es geht um Schmerzen.
Ja.
Schmerzerkennung bei Hund und Katze. Du hattest das Vergnügen, mit Dr. Julia Tünsmeier zu sprechen von der TIHO in Hannover, die wir beide schon beim Wettfestival im vergangenen Jahr kennengelernt haben.
Bei der Premiere des Wettfestivals. Darf ich auch schon mal verraten, wir haben natürlich auch noch mal kurz über das Näsewett-Festival gesprochen. Mehr sage ich dazu an dieser Stelle aber nicht. Cool. Aber wir haben auf Schmerz fokussiert. Sie ist eine absolute Expertin und es war ein großer Spaß. Und ich muss sagen, also diese Aufnahmen alleine funktionieren auch.
Das heißt, du hast mich nicht gerne dabei?
Das habe ich nicht gesagt, aber mein, apropos Schmerz, mein Schmerz, dich zu vermissen, er wurde durch das tolle Gespräch ganz gut kompensiert und wurde nicht ganz so schlimm. Da merkt man eben, dass ich mit einer Schmerzmedizin
gesprochen schlechte Witze am Morgen vertreiben, Kummer und Sorgen. Zurück zum Thema. Ich habe ja schon reingehört, fand die Stimme von Julia ja, sehr, sehr nahbar und extrem nett. Ich habe ihr sehr, sehr gerne zugehört.
Ich auch. Und wir sind auch wirklich... Ihr hört ja quasi nur Ausschnitte, also die zentralen Inhalte. Das Gespräch, die eigentliche Aufnahme war auch wirklich lang, weil es so eine angenehme Atmosphäre war. Ich habe so ein bisschen auch noch von unseren Katzen, von der privaten Geschichte erzählt und so. Und mir wurde bewusst, bei aller Nahbarkeit, wie viel Kompetenz und wie viel Erfahrung auf der anderen Seite am Mikrofon auch ist. Aber so sehr unprätentiös. Und welches komplexe Thema dahinter steckt. Also es hat mich auch ziemlich beeindruckt, wieder das Level, wo die Tiermedizin da mittlerweile ist, oder nicht mittlerweile, sondern schon auch seit längerer Zeit ist, wie auch komplex hier Therapien, Diagnostik angegangen wird. Ja, fand ich ziemlich beeindruckend.
Sollen wir denn mal anfangen oder
steigen
wir weiterlabern?
Legen wir los und steigen ein mit Julia Tünsmeier. Wir haben sie ja eben schon gehört, dass es keinen Hollywood-Moment gab. Trotzdem gab es ganz viele spannende Geschichten. Ich habe gerade gesagt, meine Katze, das war kurz gefasst so, einer unserer Kater ist damals, hat sich rausgeschlichen ohne unsere Kenntnis im Dachgeschoss. Und dann haben wir ihn anderthalb Tage nicht gefunden. Nach anderthalb Tagen haben wir ihn zusammengekauert unter einem Balkon gefunden. Er hat zwischendurch immer mal wieder Laute von sich gegeben, aber hat jetzt nicht gesagt, hallo, Hilfe, hier liege ich, sondern ganz im Gegenteil. Und dann sind wir zum Tierarzt und multiple Brüche, Pneumothorax und es stand auf der Kippe. Sind dann in eine Klinik gefahren mit dem Tier. Und das habe ich ihr erzählt, dass ich das so seltsam fand, dass das Tier sich zurückgezogen hat, statt mal zu sagen, Hilfe, Hilfe. Naja, und für Julia Tünsmeier war das keine Überraschung, denn Katzen, wie sie sagt, sind richtige Versteckkünstler. Hören wir rein.
Da sind Katzen quasi gerade richtige Versteckenskünstler, was das angeht. Ne? Wissen auch die Kollegen, weil da ist viel gemacht worden in den letzten Jahren, um eben da spezifische Verhaltensmuster zu erkennen und auch zu validieren, in Form von Scores zu bringen. Weil die Katze ist da halt ein recht herausfordernder Patient. Aber auch bei anderen Tieren ist es natürlich so, dass es nicht vergleichbar zum Menschen ist. Einfach auch aus dem ganz simplen Grund, weil sie ja nicht mit uns sprechen können und erst mal uns nicht erzählen können, dass es ihnen wehtut, wo es ihnen wehtut, wie stark es wehtut und ob es auch vor allem besser wird oder eher schlechter, ob eine Therapie anspricht. Also deshalb müssen wir bei Tieren eben auf ja überwiegend verhaltensbasierte Parameter zurückgreifen.
Ich habe eben gesagt, ich fand die Komplexität des Themas krass und das wird man jetzt merken im weiteren Verlauf auch, weil in der Tiermedizin, das haben wir ja gerade gehört, geht es ja nicht nur um die Therapie, um die Diagnose, sondern wir müssen natürlich auch berücksichtigen, wer ist da auf dem Tisch. Ne? Katze Klar. haben wir gerade gelernt, bei Hunden stellt es sich dann wieder vielleicht ganz anders dar, bei Kleinsäugern nochmal anders. Wir haben diese verhaltensbasierten Parameter, wie Julia Thünsmeier gesagt hat, und unterschiedliche Schmerzarten. Meine Katze damals, akuter Schmerz, chronischer Schmerz ist aber eine ganz andere Geschichte und auch eine ganz andere Herausforderung, drauf zu kommen.
Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, wenn man solche Schmerzscores, also das sind in der Regel verhaltensbasierte Scores, die dann validiert werden müssen, für die Tierart auf der einen Seite und aber auch für die Art des Schmerzes. Also wir können jetzt zum Beispiel nicht in der Tiermedizin den gleichen Score nehmen für einen akuten Schmerz und einen chronischen und für einen Bauchschmerz und einen Osteoarthrose-Schmerz und auch nicht das Gleiche bei Katze und bei Hund. Also da muss man wirklich immer ganz gut differenziert unterscheiden und da gibt's auch immer mehr Möglichkeiten inzwischen und immer mehr Evidenz auch dazu, also immer mehr Studien, die sich damit beschäftigen. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren.
Das habe ich ja auch mitbekommen, sowohl in der Katzenmedizin als auch in den Hunderunden berichten wir regelmäßig darüber. Und trotzdem finde ich es extrem schwierig, das zu erkennen. Man muss ja halt auch noch sagen, dass Hund und Katze ja dann halt in den meisten Fällen auf jeden Fall noch unter totalem Stress stehen. Und wie willst du dann ganz genau an der Mimik der Tiere erkennen, auf welchem Score die liegen? Also das finde ich wirklich sehr herausfordernd.
Ging mir genauso und das habe ich im Gespräch auch besprochen. Wir werden nachher noch darauf kommen, warum dann auch die Haltenden so wichtig sind in dieser ganzen Diagnostik. Weil natürlich genau das, was du sagst, wer kennt die Tiere am besten? Das sind dann eben meistens die HalterInnen. Mir fiel, als sie von Scores ein, sofort dieser Score, den hast du vielleicht auch schon mal kennengelernt, wie weh tut es denn? Von 0 gar nicht bis 10 nicht mehr auszuhalten, also so eine visuelle Analogskala. Habe ich gesagt, ja, Julia, wie macht man das denn dann beim Tier, ne? Diese Skala? Das kannst du ja nicht machen. Ja, und wie das funktioniert und dass es da aber auch ganz spannende Ansätze gibt, das erklärt sie uns im nächsten Teil.
Solche Ansätze gibt es auch bei den Tieren, dass dann eben der Untersucher das relativ subjektiv so einschätzt. Es gibt aber mittlerweile auch ein bisschen ausgeklügeltere und multidimensionale Scoring-Systeme, wo dann eben Verhaltensparameter bei den chronischen Schmerzen vor allem einbezogen werden. Also zum Beispiel bei der Katze wird dann geguckt, wie springt die auf erhöhte Flächen, auf Lieblingsplätze, wie ist die soziale Interaktion, wie ist das Aktivitätslevel insgesamt. Und da gibt's verschiedene, die sind dann auch immer unterschiedlich validiert und für den Hund gibt's auch verschiedene und dann gibt's eben auch welche für den akuten Schmerz. Die sind dann meistens postoperativ validiert worden. Da kann man schon relativ viel Hilfsmittel ranziehen.
Nach dem Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, guckt der Andreas mich sehr zweifelnd an. Wir haben hier gerade, während Julias O-Ton lief, darüber kurz diskutiert, weil Andreas sagte, ja, das ist doch alles wahnsinnig komplex, das kann doch kaum funktionieren. Das, ne?
Nein, ich habe gerade gesagt, dass es nicht in jeder Praxis funktionieren kann, weil da in der Kleintierklinik der Tiho gibt es verschiedene Bereiche für Heimtiere beziehungsweise für Katzen, für Hunde. Die Mitarbeitenden sind sehr, sehr geschult und ich glaube auch, dass es da noch mal ein bisschen mehr Zeit gibt. Weiß ich nicht, aber glaube ich. Aber ob das wirklich in jeder Praxis so funktioniert, weiß ich nicht.
Das Gute ist, dass ich die das nicht beantworten muss, sondern dass ich darüber natürlich auch mit Dr. Thünsmeier gesprochen habe. Ich wollte wissen, wie geht denn das in der Breite der Praxis? Also wenn du sagst, wie hoch springt die Katze? Ah ja, die springt jetzt aber nicht mehr, ne, darauf. Woher willst du das in den Endminuten, die du hast im Gespräch, rausfinden? Und sie hat aber ganz klar gesagt, was da wichtig ist. Und sie sieht das gar nicht so skeptisch. Hören wir rein.
Es muss auf jeden Fall anwendbar sein und machbar sein, auch in einem gewissen Zeitrahmen, damit es eben auch in der Breite genutzt wird und eben auch möglichst vielen Tieren zugutekommt. Nochmal zum Beispiel zur Humanmedizin zurück. Da gibt es ja auch solche Scoring-Systeme, vor allem eben für nonverbale Menschen, also Kinder oder Demenzkranke oder Ähnliches. Da gibt es auch sehr harte Anforderungen, wie das der Zeitrahmen ist, also wie schnell die durchgeführt werden müssen, damit es eben auch machbar bleibt für die Breite. Und ähnliche Ansätze haben wir natürlich in der Tiermedizin auch. Man muss es erstmal etablieren, aber das ist schon machbar und auch nicht immer das Gleiche. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei uns in der Klinik, wir haben ja ein relativ hohes Patientenaufkommen und relativ viele Patienten auch stationär mit akuten Schmerzen natürlich, wo wir dann auch standardmäßig Pain Scoring machen, mehrmals am Tag und vor allem auch, wenn Therapieänderungen eben angesagt sind. Das darf jetzt nicht stundenlang dauern und nicht super kompliziert sein. Sind die aber auch nicht. Es ist einfach ein bisschen Trainingssache. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht es auch sehr, sehr schnell von der Hand und man wird halt ein bisschen objektivierter dadurch. Der Vorteil von solchen Scores ist, dass man ein Interventionslevel hat, also dass man sagen kann, ab dem und dem Score muss ich halt meine Therapie jetzt zum Beispiel anpassen oder steigern.
Also einfach muss es sein, anwendbar in der Breite, sonst macht es auch keiner. Wenn der Score viel zu komplex ist, dann wird er nicht angewandt. Heißt aber übrigens nicht, dass die in der Spezialsprechstunde an der TIO, auch wenn die gebiased sind, ne, da kommt ja auch nur ein gewisses Patientenklientel überhaupt hin, dass das da alles so easy peasy läuft. Das ist natürlich auch super herausfordernd. Kannst dir vorstellen, du kommst mit Pebbles, Gott bewahre, aber Pebbles hätte was, dann bist du natürlich der zentrale Ansprechpartner.
Hey, und ich weiß ja aber selber, dass ich jetzt labern kann, wie wahnsinnig, und Fragen stellen kann und klar im Kopf bin. Ich bin aber halt auch extrem gestresst, wenn es meinem Tier nicht gut geht. Also Tier ist gestresst, ich bin gestresst. Da ist so gerade die Patienten-Halter-Kommunikation ja auch schwierig. Ne? Also ich finde es sehr, sehr anspruchsvoll.
Ja, und trotzdem wirst du aktiv mit ins Boot geholt, weil du der Einzige bist, der sagen kannst, wie sind die Verhaltensänderungen? Da läuft ja niemand 24/7 neben dir rum. Julia Thünsmeier skizziert das aber auch nochmal, wie die in der TIO damit umgehen.
Die Verhaltensänderungen bei chronischen Schmerzen sind oft so subtil und dass sie dann in dem stressigen Umfeld in der Tierklinik gar nicht so gezeigt werden oder gar nicht so erkennbar sind, weil wir ja als Tierärzte auch nicht das normale Verhalten des Tieres. Unsere Aufgabe besteht dann primär darin, den Tierhalter dafür vor allem zu sensibilisieren, weil viele Tierhalter denken, ja, der ist nur alt geworden oder der ist halt ruhiger oder der zeigt jetzt der Patient komische, unerklärbare Aggressionen. Also sowas kann halt ursächlich Schmerz sein. Und da muss man eben relativ sensibel und trotzdem zeiteffizient und zielgerichtet darauf hinweisen, ne? Und den Tierhalter für sensibilisieren, solche Tools erklären und dann eben auch kontrollieren. Ne? Wenn man dann zum Beispiel eben eine Therapie startet, dann muss man eben auch regelmäßig wieder den Patienten sehen und reevaluieren und dann eben auch die Therapie anpassen, nach unten oder nach oben. Also beide Richtungen sind ja möglich. Aber da ist immer diese enge Bindung mit dem Tierhalter von dem gesamten Tierärzte-Team. Also das muss ja auch nicht immer nur der Tierarzt sein. Da kann man auch sehr gut seine tiermedizinischen Fachangestellten etc. mit einbeziehen, aber dass dieses Team da halt immer zusammenarbeitet, das ist sehr entscheidend für eine effiziente Schmerztherapie. Nach der Diagnostik ist es in der modernen Schmerztherapie bei chronischen Schmerzen sicherlich immer ein sogenannter multimodaler Ansatz, den man da wählt. Das heißt, dass man verschiedene Techniken und Medikamente kombiniert und auf verschiedenen Ebenen dem Schmerzentstehungs-, Weiterleitungs-, Verarbeitungssystem eben dann versucht anzugreifen. Dazu gehören auch Dinge wie, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Osteoarthrose sprechen, als klassisches Beispiel für chronischen Schmerz, Eben Dinge auch wie Gewichtsoptimierung, Belastungsmanagement, also dass man gut darüber aufklärt, was welche Belastung gut ist und welche nicht gut ist. Also zum Beispiel diese High-Impact-Belastung, ne, wenn ich jetzt immer starke Stops mache. Dann natürlich die ganze medikamentelle Schiene, teilweise eben auch chirurgische oder andere interventionelle Therapien. Also da gibt es ein ganzes Potpourri, Physiotherapie, natürlich Muskelaufbau, Nahrungsergänzungsmittel. Also das ist immer so ein sehr individuell angepasstes Puzzle. Und ein ganz wichtiger Faktor, aber der jetzt in den letzten Jahren immer mehr so auch aufkommt, ist vor allem das Proaktive oder Präventive, also dass wir schon sehr früh in die Besitzeraufklärung gehen. Beim Hund gibt es da ganz schöne Untersuchungen in den letzten Jahren, dass eben Osteoarthrose zum Beispiel nicht unbedingt eine Erkrankung des alten Tieres oder des alten Hundes ist, sondern dass auch schon junge Hunde eine relativ hohe Inzidenz haben und dass man, je früher man da natürlich ansetzt, Risikofaktoren zu minimieren, also eben zum Beispiel bei prädisponierten Rassen, dass man eben schon den Besitzer frühzeitig darüber aufklärt, dass man Gewichtsoptimierung betreibt, Aktivitätsoptimierung, bevor es überhaupt, ja, ich sag mal, zu einer mehr interventionellen oder medikamentellen Therapie kommt oder nötig wird. Genau, also das ist so bisschen das Potpourri, was wir da haben oder was wir da einsetzen. Und das muss halt immer individuell auf den Patienten angepasst sein.
Und hier ist es wieder mein so ein Aha-Moment, wo ich merke, wie komplex Tiermedizin in 2026 ist. Du hast es eingangs gesagt, du hast diese Entwicklung ja auch mitbekommen. Jetzt haben wir ja über Interventionen, hat Julia gesprochen, aber auch über medikamentöse Therapien. Du bist schon lange in der Kommunikation in der Veterinärmedizin. Gibt es so Sachen, wo du sagst, boah, krass, das habe ich jetzt gerade in den letzten Jahren begleiten können? Oder also wie hast du das nochmal so aus so einer externen Perspektive wahrgenommen?
Ich habe das tatsächlich so mitbekommen, dass halt medikamentös viel gemacht wurde früher. Da ist ja auch einiges passiert. Das wird uns die Julia gleich auch nochmal sagen. Das Interessante finde ich eigentlich, dass die Aussage, dass moderne Schmerztherapie multimodal ist. Und ich glaube, das ist so das Thema, wo auf jeden Fall auch noch Luft nach oben ist. Ne? Aber das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz.
Ich habe auch gerade noch mal so ein Flashback an unsere erste Wettrekorder, wo wir bei Equinox waren und wo Alena uns ja erklärt hat, dass es ja nicht nur die onkologischen Fälle sind, sondern dass die Bestrahlung eben auch sehr effektiv zum Beispiel bei Schmerzen helfen kann. Richtig, richtig. Und da sind wir voll in dieser multimodalen Geschichte. Das ist dann eine Säule einer Therapie, die auf vielen Säulen beruht. Fiel mir nur gerade ein. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch mal reinhören, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Gehen wir wieder rein zu Julia Thünsmeier. Sie hat noch ein paar ganz zentrale Dinge, die ihr wichtig sind für die zuhörenden Kolleginnen unter euch.
Erstmal muss ja auch der Tierhalter zu uns kommen oder den Kontakt suchen. Das heißt, es ist generell eine Aufklärung wichtig. Und das kann man zum Beispiel schon ganz gut nutzen bei den ersten Welpenvorstellungen, bei den Impfbesuchen oder so, dass man da immer schon mal ein bisschen sowas einpflegt, sagt, naja, Sie haben hier eine große, vielleicht prädisponierte Rasse, schnellwüchsigen Hund oder achten Sie darauf. Osteoarthrose ist eben eine nicht heilbare Krankheit und eben auch dann eine systemische Erkrankung irgendwann. Also da ist einmal die Aufklärung sehr, sehr wichtig. Da können wir, denke ich, viel dran arbeiten noch oder das Bewusstsein auch bei den Kollegen für schärfen, weil das ist, wie gesagt, immer noch so in den Köpfen drin. Ja, wenn der Hund lahmt, dann sieht es jeder und dann wird er auch vorgestellt in der Praxis, aber dass es halt eher eine ältere Hundeerkrankung ist und dass wir nicht so viel schon proaktiv oder präventiv tun. Ich denke, da ist ein großer Ansatzpunkt. Dann nach wie vor die Katzen immer noch unterdiagnostiziert und untertherapiert. Also wenn man sich allein nur auf Röntgenbefunden basierende oder aber auch mit einem klinischen Scoring kombinierte Studien anguckt, dann haben Katzen eben auch eine sehr hohe Prävalenz von Osteoarthrose oder mindestens so hoch wie Hunde, werden aber deutlich seltener immer noch vorgestellt dafür oder auch vor allem dauerhaft dann therapiert. Das hat sicherlich verschiedene Gründe, das kennen wir auch alle, aber auch ein ganz simpler ist, dass eine Katze zum Beispiel in der Regel keine Lahmheit zeigt, weil Katzen meistens bilaterale Probleme haben. Und man das eher dann an so subtilen Dingen wie, dass eben nicht mehr gesprungen wird, keine erhöhten Liegeflächen mehr aufgesucht werden oder gar so andere Dinge wie Unsauberkeit, dass sie nicht mehr gern gestreichelt werden, sich zurückziehen, sich nicht mehr so putzen oder übermäßig putzen an gewissen Stellen. Also all diese subtileren Dinge. Auch da kann man nur die Kollegen und dann aber auch vor allem der, das muss ja dann von den Kollegen auch zum Tierhalter überschwappen. Und das kann man sicherlich immer nur wieder bestärken. Das ist eben auch ein Ziel gewesen der ITIS, also dieser Initiative für Schmerztherapie in der Tiermedizin in Deutschland, eben auch solche, ja, so eine Weiterbildungsmöglichkeit für Tierärzte zu schaffen und auch diese Empfehlungen an die Hand zu geben, was man wie therapieren kann, was man wie machen kann, dass man überhaupt mal irgendwie Standards hat.
Julia hat unter anderem ja jetzt auch über die ITIS gesprochen, also die Initiative Tierärztliche Schmerztherapie.
Genau, das ist ein Expertengremium von Tierärztinnen, die an Leitlinien zur besseren Erkennung und Behandlung von Schmerzen bei Tieren arbeitet. Gibt es seit 2008.
Und du hast mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ITIS ja noch eine doppelte Bedeutung hat, weil wenn wir irgendeine Entzündung haben, dann kommt immer hinten das ITIS dran.
Genau, es kommt immer darauf an, wo ist die Entzündung und dann kommt das ITIS dahin.
Mensch, wieder was gelernt.
Das ist ja normalerweise dein Partner, wenn es um Besserwissereien geht.
In dem Kontext, und das ist was, was ich auch in der Humanmedizin schon kennengelernt habe, es gibt ja internationale Leitlinien, darüber hat Julia ja auch schon gesprochen, und gute Empfehlungen. Und trotzdem ist es eben wichtig, das hat sie auch nochmal herausgestellt oder betont, das auch auf nationale Ebene runterzubrechen. Und das ist ja das, wie du gerade gesagt hast, was die ITIS auch machen will, weil
wir oder Macht.
Haben, ne, oder Macht. Macht, genau. Wir haben Zulassungsunterschiede regional. Dann haben wir manchmal, trotz auch guter Übersetzungssysteme, vielleicht Sprachverständigungsprobleme. Nicht jeder kann jede Leitlinie auf Englisch oder sonst wie lesen. Und deshalb sagt sie, ist es schon auch wichtig, regional, nationaler Ebene hier tätig zu sein. Wir müssen irgendwann mal auch nochmal einen Podcast über Evidenz machen. Julia sagte das nämlich so in einem Nebensatz. Darüber habt ihr ja bestimmt auch schon oft gesprochen im Podcast. Und ich dachte so,
ich sag mal ja, ja.
Ja, ja.
In Zukunft, ja, ja. Vielleicht können wir das jetzt, auf dem DVG-Wettkongress machen. Denn da sind wir tatsächlich dreieinhalb Tage, sorry, und werden da eine Wettrekorder-Lounge im Saal Europa aufbauen und da aktiv Podcasts machen.
Das ist sehr gut, schreibe ich mir auf. Ich habe eine Sache gelernt, während du dich in der Sonne geahlt hast oder deine Füße im Atlantik hast baumeln lassen, die mich wirklich überrascht hat. Auch Tiere, Schmerztherapie ganz wichtig, der Placebo-Effekt. Und selbst bei Tieren gibt es sowas.
Gerade in der Schmerztherapie und besonders in der chronischen Schmerztherapie, das wissen viele nicht, weil sie denken, ach, das gibt es ja nur in der Humanmedizin, dass man so einen Placebo-Effekt hat, weil das Tier weiß das ja gar nicht, dass es jetzt was bekommt und kann das ja gar nicht deswegen irgendwas vortäuschen oder so. Aber es gibt eben auch einen ausgeprägten sogenannten Caregiver-Placebo-Effekt, also über den Tierhalter oder die pflegende Person in dem Fall. Der ist gerade besonders bei Katzen, weiß man aus Studien, extrem hoch ausgeprägt. Also dass es manchmal auch sehr schwierig ist, dann überhaupt einen Effekt eines Medikaments herauszuarbeiten in Studien.
Ist das abgefahren oder ist das abgefahren? Also dass die Tiere natürlich nicht wissen, dass sie da ein Medikament bekommen, aber die Zuwendung, dass da jemand ist, der sich kümmert, dass das einen Unterschied machen kann in der Behandlung, finde ich schon wirklich schräg. Ich habe so natürlich im Gespräch, wir haben jetzt über Schmerz gesprochen, die unterschiedlichen Schmerzarten, was kann man therapeutisch, diagnostisch machen. Die Frage nach der Prävalenz oder nach der Bedeutung in der Praxis, die haben wir noch gar nicht diskutiert. Aber die habe ich natürlich mit Julia auch besprochen.
Hören wir rein, oder?
Ja.
Das ist sehr, sehr präsent. Bei der Katze, wenn man sich jetzt mal Studien anguckt, dann muss man immer ein bisschen unterscheiden, wie ist die Studie jetzt aufgesetzt. Da gibt es verschiedene. Also was hat man denn angeguckt? Hat man jetzt nur Röntgenbefunde angeguckt? Welche Altersklassen hat man einbezogen? Ist das irgendwie aufgeteilt worden? Welches Patientengut hat man einbezogen? Ist es eine random genommene Stichprobe oder sind das die Patienten, die man eh vorstellig hat? Das macht natürlich auch einen großen Unterschied. Ist das dann das Röntgenbild auch mit klinischen Anzeichen vergesellschaftet? Weil wir therapieren ja auch kein nur Röntgenbefund, ne, in der Tiermedizin. Aber wie gesagt, diese klinischen Anzeichen sind bei der Katze auch oft ein bisschen herausfordernd festzustellen. Die Prävalenzen divergieren davon zwischen 30 und über 90%, je nach Altersklasse. Also man kann sicherlich bei der Katze auch schon gut von 40% betroffener Tiere ausgehen, plus minus. Wie gesagt, das liegt immer so ein bisschen am Studiensetup, aber das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, die sehr, sehr relevant ist und sicherlich nicht so oft, also das wissen wir auch, therapiert wird und außerhalb von Studien auch nicht standardmäßig diagnostiziert wird. Weil erstmal muss der Tierhalter darauf aufmerksam werden, dass es jetzt einen Grund gibt, überhaupt einen Tierarzt aufzusuchen. Eine gute Kombi ist immer, wenn man mit Verhaltensexperten zusammenarbeiten kann, weil die Patienten werden auch häufig erstmal beim Verhaltensmediziner vorstellig, weil eben das gar nicht unbedingt auf den Schmerz gemünzt wird, manchmal auch nicht von Tierärzten selber. Wenn wir dann den Patienten sehen, dann muss man natürlich das diagnostizieren und genauer anschauen. Und da geht man natürlich klassisch vor, also einmal diese Verhaltensparameter, dass man auch wie so ein Schmerztagebuch abfragt vom Tierhalter und dann aber auch die klassische Untersuchung gehört natürlich auch dazu. Also je nachdem, was jetzt das Primärsymptom ist, aber eine Allgemeinuntersuchung immer und dann eben eine orthopädische Untersuchung, / neurologische Untersuchung oder zum Beispiel Zahnuntersuchung, also Maulhöhlenuntersuchung, weil auch chronische Zahnerkrankungen, Zahnfleischerkrankungen sind ein häufiger Grund für chronische Schmerzen. Ohrenschmerzen können auch häufig Probleme machen. Also ganz klassisch geht man davor, Step by Step, von dem weniger invasiven, weniger teuren zu einer advancederen Diagnostik. Das eigentlich Tolle an der Schmerztherapie oder auch an der vielleicht etwas komplexeren Schmerztherapie, dass man dann solche Aha-Momente hat und solche gravierenden Veränderungen sieht. Also vielleicht auch gerade bei älteren Patienten, die vielleicht schon multiple Probleme haben. Das ist ja oft dann nicht nur, dass das Knie wehtut oder nur der Ellbogen, sondern das sind ja oft dann mehrere Dinge, ne, wo das im Rücken zwickt und man vielleicht noch ein bisschen Magen-Darm-Unverträglichkeit hat. Und wenn man die dann therapiert und in der Kontrolle hat und die auf einmal die Besitzer einem erzählen, das ist jetzt ein ganz anderes Tier und die gehen wieder locker flockig mit ihnen im Wald spazieren und haben nicht nach dem Aufstehen, dass sie sich erst einlaufen müssen und die Katze springt wieder, sucht wieder die soziale Interaktion. Das ist natürlich total schön auch einfach, ne? Oder sehr befriedigend. Und das ist ja auch unser oberstes Ziel, warum wir das machen. Also es geht ja immer um Lebensqualität letztendlich. Und das muss man auch immer, also da haben wir ja auch eine große Verantwortung als Tierärzte, das eben im Auge zu behalten. Und im Umkehrschluss aber auch manchmal zu sagen, wenn es eben jetzt nicht mehr tolerabel ist oder nicht mehr man letztlich am Ende seiner Therapiemöglichkeiten ist.
So auf der Zielgeraden unseres Gespräches wollte ich dann von Julia natürlich noch wissen, wie sie auf die Entwicklung in der Schmerztherapie schaut, wie sie den Status quo so wahrnimmt. Wenn du einverstanden bist, möchte ich diesen Teil unseren Zuhörenden auch nicht vorenthalten.
Wahnsinn. Wahnsinnige Zwischenmoderation. Wahnsinnige.
Generell die Sensibilisierung überhaupt dafür und der insgesamte Anstieg dieser Awareness für Schmerzen bei Tieren, gerade bei den Haustieren, also von Nutztieren brauchen wir da jetzt wahrscheinlich nicht sprechen, aber zumindest von den Haustieren, Luxustieren / ist eben sehr, sehr gestiegen und auch, ja, auch von Industrieseite sicherlich wurde da auch viel mitgeholfen, was dem ganzen Fortschritt auch befeuert hat, was generell gut ist für die Qualität der Schmerztherapie in der Tiermedizin. Dann haben wir natürlich auch mehr Möglichkeiten mittlerweile, diagnostisch wie interventionell. Und es gibt eben auch mehr und mehr pharmakologische Weiterentwicklung. Zum Beispiel, dass man eben spezifischer therapiert, also dass man nicht nur noch NSAIDs oder Opioide hat, die ganz großen Analgetika-Klassen, sage ich mal, die klassischen, sondern eben auch neue Medikamente, spezifischer wirksame, die Biologika zum Beispiel, also wenn wir an die monoklonalen Antikörper denken. Das war ja eine Riesenneuerung quasi für die Schmerztherapie oder aber auch, ja, spezifische Prostaglandin-Antagonisten. Also gerade in der chronischen Schmerztherapie hat sich da auch viel getan. Und auch, dass man eben, ja, atypische Analgetika dazu kombiniert, ist auch eine Bewusstsein entwickelt wurde für andere Schmerzformen, wie zum Beispiel eine neuropathische Komponente, also dass viele chronische Schmerzarten auch eine neuropathische Komponente haben, also wann immer es irgendwie zu einer Schädigung im zentralen oder peripheren Nervensystem gekommen ist, zu einer primären Läsion und dann zu Umbauprozessen und dass diese, ja, Schmerzart eben nicht so gut auf klassische Analgetika häufig anspricht, sondern dass man da eben eher Antihyperalgetika dazu kombiniert. Also da hat sich auch viel getan, obwohl es immer noch gerade in dem Bereich wenig Evidenz gibt in der Tiermedizin, ne? Weil wir auch immer, wenn wir Studien haben, relativ kleine Fallzahlen haben und so weiter. Aber trotzdem muss man sagen, gab es da schon einen riesen Fortschritt so in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen.
Erinnerst du dich an unseren Podcast mit Herrn Professor Müller von der LMU?
Natürlich.
Der ja dieses sagte, dass er so manchmal auch ein bisschen so eine Sozialarbeiterfunktion hat. Und da haben wir auch so über den Stellenwert der Tiere gesprochen, ne? Wie wir heute Tiere wahrnehmen. Das war natürlich auch eine Frage, die ich Julia Thünsmeier gestellt habe. Weil das sind komplexe Therapien. Das erfordert ja auch Bereitschaft bei den Betroffen.
Also muss es verkaufen, ne? Also auch als Tier. Also
ja, ja, unterm Strich ist es ja genau das. Und sie sagte eine Anekdote, das fand ich ganz spannend, dass in Italien mittlerweile wohl mehr Buggies für Tiere verkauft werden als für Kinder. Und das zeigt ja einfach nur, dass die Bereitschaft, und das nimmt sie so wahr, dass die Tierhaltenden bereit sind, da eben zu investieren und auch mitzugehen. Genau, macht natürlich für die TierärztInnen, aber auch die Herausforderung, hier auch professionell damit umzugehen. Und Julia hat das ja auch gesagt, im Zweifel aber auch zu sagen, wann ist vielleicht nur noch eine palliative Therapie die richtige Therapie.
Aber dann ist doch genau das, wenn du im Gespräch bist mit den Tierhaltenden, ne, wenn du mit denen zusammenarbeitest, dann kann man auch, also, auch darüber sprechen.
Hört sich total banal an, aber ist ja, glaube ich, die Essenz. Und man muss die Bereitschaft haben. Darüber müssen wir auch mal reden im Podcast, wie man erfolgreich kommuniziert. Haben wir im Onco-Roundtable schon ein bisschen getan.
Habe ich eine Idee.
Halte ich nicht für sehr, sehr leicht. Wenn wir über Schmerztherapie sprechen, reden wir über eine chronische Therapie, wenn wir Osteoarthrose Schmerzen haben zum Beispiel, dann ist das eine Therapie, die lebenslang im Grunde ja läuft. Und dann habe ich natürlich gedacht, und ich weiß, dass wir in der Vorbereitung auch darüber gesprochen haben, boah, wie ist denn das eigentlich? Haben da Leute nicht Angst?
Dann ja, eine Nebenwirkung, klar. So.
Und da hat Julia ein paar ganz praktische Tipps mir noch ins Mikrofon gesprochen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte.
Lebensqualität ist eigentlich alles oder das oberste Ziel für unsere Patienten. Deshalb ist es eben wichtig, die Bedeutung dieser Schmerztherapie auch immer klar zu machen und in Relation zu setzen zu möglichen Nebenwirkungen. Gleichzeitig müssen wir natürlich schon sensibilisieren für Nebenwirkungen und die auch alle gut erklären, damit im Zweifel dann eben auch früh genug eingegriffen werden kann. Also dass ich jetzt wirklich zum Beispiel einem Tierhalter sage, wenn er jetzt dauerhaft NSAIDs gibt, achten Sie darauf, dass immer gut getrunken wird, gefressen wird, wenn es jetzt zu einer Episode kommt, wo wir irgendwie eine Hypotension oder eine Dehydratisierung annehmen können. Also wenn das Tier zum Beispiel erbricht oder Durchfall hat, dann setzen Sie sofort ab und kommen zum Tierarzt, ne? Weil dann erst in diesem Moment halt die besondere schädliche Wirkung eigentlich dann eintritt, was jetzt zum Beispiel eine Nierenfunktion angeht. Also das ist schon wichtig, dass man das aufklärt gut und auch nochmal wiederholt häufig, ne? Weil das ist auch immer ein sehr stressiger Moment, wenn wir jetzt Besitzern erklären oder Tierhaltern erklären, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt bei der Osteoarthrose, die generell nicht heilbar ist, sondern progressiv ist, dass ihr Tier wahrscheinlich lebenslang irgendwie in Therapie sein muss dafür. Das ist schon was, was ja auch erstmal keine schöne oder leicht zu verdauende Nachricht ist. Da muss man schon viele Dinge auch manchmal zwei oder auch gar dreimal erklären, ne, damit es dann in diesem stressigen Moment auch überhaupt gut aufgenommen werden kann.
Extrem spannend. Ich finde es super. Ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht auch nochmal tiefer gehen würden. Vielleicht holen wir dann nochmal Haustierärztinnen aus der Praxis mit an Bord oder auf die Couch sozusagen, ja, um da nochmal zu hören, ob auch tatsächlich alles so umgesetzt wird. Noch eine Frage habe ich an dich, Sascha. Was machst du im August 27?
Am letzten Augustwochenende 2027 habe ich Termin. Fahren wir wieder hin.
Ja.
Fahren wir nach Hannover. Und worauf Julia sich hier freut, als natürlich wieder aktiv im Orga-Komitee des Tio-Wett-Festivals, des zweiten dann, da ist sie ja dann involviert. Worauf sie sich freut, das hat sie mir natürlich auch noch gesagt. Und das hören wir uns als letzten O-Ton an. Können an der Stelle schon mal Tschüss sagen. Ihr findet in den Shownotes Hinweise auf die Leitlinien, die Julia Thünsmeier, also einige derer, die Julia Thünsmeier erwähnt hat. Was ist noch wichtig?
Ich würde tatsächlich nochmal die Zusammenfassung, die schriftliche Zusammenfassung dieses Interviews, das auf Just for Vets erschienen ist und in der Katzenmedizin Nummer 30, würde ich auch nochmal da direkt den Link damit reinsetzen. Und auch zum Tio-Wett-Festival oder steht das noch nicht fest?
Gute Frage. Nächste Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, was passieren wird und wie aufgeregt die in Hannover schon sind. Ich sag mal, größer, schneller, weiter ist.
Ich würde vorschlagen, es ist nicht abgesprochen, aber lass uns doch Julia und Holger fragen, ob wir da nicht auch das Wettrekorder-Sofa aufstellen, um da vor Ort vielleicht noch 3-4 Interviews zu machen.
Das machen wir. Und Leute, apropos Wettrekorder-Sofa, Hinweis, unsere nächste Folge, da wird es dann nämlich schon ernst, da werden wir schon mal einen kleinen Insights machen in den DVG-Kongress dieses Jahr in Berlin. Und dann wird es spannend. Und wir freuen uns natürlich, wer von unseren Zuhörenden in Berlin auf dem Kongress sein wird, kommt vorbei bei uns am Stand.
Bringt Themen mit.
Bringt Themen mit, auch für weitere Folgen in der Zukunft. Und lasst uns sprechen. Wir freuen uns drauf. Wir werden Live-Podcasts dort machen. Also ihr könnt auch dabei sein, wie so ein Wettrekorder entsteht. Also das ist gar nicht mehr so lange hin. Wir nehmen jetzt hier Mitte August auf. Im September werdet ihr den Teaser, die Teaserfolge für den DVG-Wettkongress hören. Und im Oktober ist es dann schon soweit.
Ich bin extrem nervös und freue mich.
Ich mich auch. Jetzt sind wir aber erstmal nochmal hier bei unserer Folge rund um Schmerz und haben aber Julia Thünsmeier natürlich auch noch mit dem Blick auf die nächste Ausgabe des Tio-Wett-Festivals 2027. Damit sind wir raus und sagen danke für eure Aufmerksamkeit.
Bis die Tage. Ciao, ciao.
Das nächste Wett-Festival gibt es im nächsten Jahr, wieder am letzten Augustwochenende 2027. Wahrscheinlich wieder über 2, vielleicht sogar 3 Tage. Das steht noch ein bisschen aus und wir sind schon froh dabei zu planen, dass es wieder ein super Rahmenprogramm gibt. Also ich habe schon so 2-3 Bands irgendwie im Blick, die wir vielleicht holen können. Und ansonsten soll es natürlich auch noch größer werden. Mehr Institute wollen sich beteiligen hier an der TIHO, weil es auch als generell, glaube ich, echt gut angekommen ist. Und auch dieses TIHO-Gefühl, wir sind die TIHO, deutlich vorangebracht hat oder verstärkt hat. Und die auch wirklich sehr viel gute Resonanz bekommen hatten von Kollegen, die da waren für die Weiterbildung und für die Vorträge, aber eben auch fürs Rahmenprogramm und für diese kleinen Drop-In-Sessions. Ich glaube, das ist schon recht gut angekommen und wir hatten alle selber einen Riesenspaß dabei, das zu veranstalten. Deswegen, ich freue mich schon sehr auf das kommende Jahr und auch auf die Vorbereitung. Also ich glaube, das wird wieder eine coole Sache und auch noch größer wahrscheinlich diesmal. mit vielen Sponsoren und Wet Labs. Und ja, ich glaube, es wird ganz coole Sache. Also auf jeden Fall schon mal alle den Termin irgendwo eintragen und festhalten, weil es, glaube ich, wirklich eine ganz coole Kombi.